Ist das jetzt der Startschuss zum Dritten Weltkrieg oder was erwartest du hier?
Ich bin genauso besorgt wie alle anderen über das, was sich da entwickelt. Das ist wirklich ganz schrecklich. Ja, also ich erwarte da nichts Gutes im Moment. Also es sieht wirklich nicht so gut aus. Außerdem haben wir es im Moment auch mit ganz anderen großen Problemen zu tun. Wir sehen ja, dass die Insolvenzen immer im Ansteigen sind, dass die Autoindustrie in großen Schwierigkeiten ist, dass die Zulieferindustrie in großen Schwierigkeiten ist. Also da tut sich einiges im Hintergrund im Moment. Und ich bin ganz sicher, dass wir da noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben, sondern ganz im Gegenteil. Wir stehen da am Anfang einer sehr gefährlichen Entwicklung. Eines der größten Ziele der USA im Moment ist, die EU als ihren großen Konkurrenten auf dem Weltmarkt immer stärker unter Druck zu setzen. Die USA sind ja diejenigen auch, die die Migrationskrise hier in Europa immer angetrieben haben und auch heute noch antreiben. Diese 1 Million Menschen aus dem Libanon, das wird nicht bei 1 Million bleiben, das werden noch mehr werden. Und die werden nicht in die Nachbarländer fliehen, sondern ganz viele von denen werden versuchen, nach Europa zu kommen.
Glaubst du, diese Flüchtlingswelle wird das deutsche Sozialsystem dann endgültig sprengen und überlasten? Anlässlich der Geschehnisse im Nahen Osten und der Unklarheit, was sich hier gerade auftut, habe ich mir Ernst Wolf geschnappt, um mit euch einmal um die aktuellen Ereignisse zu sprechen. Lieber Ernst, schön, dass du dir die Zeit nimmst, direkt kurzfristig auf dieses Thema mit mir einzugehen. Die Lage im Nahen Osten eskaliert ja gerade. Mittlerweile sind 7 Länder in aktive Kampfhandlungen verwickelt. Unzählige westliche Kriegsschiffe, auch deutsche und amerikanische, sind vor Ort. Die Amerikaner möchten weitere Soldaten schicken. Auch Annalena Baerbock haut wieder mal den Nagel ins Brett. Ist das jetzt der Startschuss zum Dritten Weltkrieg oder was erwartest du hier?
Ja, also ich erwarte da nichts Gutes im Moment. Also es sieht wirklich nicht so gut aus. Also das Einzige, was mir ein bisschen Hoffnung im Hintergrund gibt, ist, dass eigentlich für die Waffenindustrie es immer besonders günstig ist, solche Kriege da zu begrenzen und lang auszudehnen und nicht sofort zum Äußersten kommen zu lassen. Also man muss ja bedenken, dass ein Krieg auch dazu führt, dass nachher wieder aufgebaut werden kann. Und wenn es jetzt tatsächlich zum Dritten Weltkrieg kommen sollte, dann sehe ich tatsächlich kaum die Möglichkeit, dass Atomangriffe dann ausbleiben. Das würde eine unvorstellbare Zerstörung dann bewirken. Und das würde es natürlich unmöglich machen, da in vielen Gebieten dann wieder Aufbau zu leisten. Aber ich muss sagen, also ich bin genauso besorgt wie alle anderen über das, was sich da entwickelt. Das ist wirklich ganz schrecklich. Aber man muss da auch mal sehen, wie unglaublich verlogen die ganzen Beteiligten da sind. Also als die Israelis, also als das Regime Netanyahu im Libanon einmarschiert ist, da haben die Amerikaner, also die amerikanische Politik hat dann zur Mäßigung aufgerufen. Als das ganze Ding dann eskaliert ist, haben sie aber tatsächlich erstmal Geld rübergeschickt und jetzt warnen sie allen Ernstes den Iran davor, weiter einzugreifen. Also das ist eine Umkehrung der Verhältnisse da im Nahen Osten, die man sich so kaum hätte vorstellen können. Also unglaublich, was da passiert.
Ja, es ist vor allem ein sehr, sehr, wie soll ich jetzt sagen, heikles Thema, das vor allem von außen neutral zu bewerten. Ich sag mal, wir sind ja beide nicht vor Ort. Dennoch wissen wir, dass in Kriegen mehr gelogen wird, denn je vieles passiert. Also gerade zeitgleich, der BRICS-Gipfel naht jetzt in Kasan in Russland am 22. bis 24. Oktober. Der größte Streik der US-Hafenarbeiter bedroht die Weltwirtschaft, ja, und die US-Wahlen stehen ebenfalls vor der Tür. Ist es Zufall, dass dieses Timing sich jetzt gerade ergibt?
Nein, Klaus Schwab hat ja irgendwann mal angekündigt, dass in diesem Jahr noch einige Großereignisse zu erwarten sind. Und vielleicht führen die ja alle auf irgendein Großereignis hin. Aber ich finde ganz besonders interessant, was du gerade erwähnt hast, nämlich der Hafenarbeiterstreik in den USA, also der ja die gesamte Ostküste lahmlegt und die gesamte Golfküste. Also das kostet die amerikanische Industrie pro Tag ungefähr 5 Milliarden $. Und ich wundere mich, dass man diesen Streik einfach so auf sich hat zukommen lassen. Also wir haben in den USA ja im November die Wahlen und dieser Streik schadet natürlich dem Präsidenten, also Herrn Biden, und schadet auch Kamala Harris, weil alle Amerikaner sich fragen, warum haben die nie irgendwie versucht, da einzugreifen und zu schlichten. Und deswegen ist für mich also im Hintergrund immer noch die Vermutung da, dass das vielleicht alles abgesprochen ist. Man weiß, dass die Hafenarbeitergewerkschaft absolut korrupt ist, dass die mit der Mafia da enge Verbindungen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da eine Absprache im Hintergrund gibt, dass man sagt, also wir lassen diesen Streik erstmal eskalieren und ganz am Schluss greift dann Kamala Harris mit ein und bringt beide Parteien an einen Tisch und sorgt dann dafür, dass dieser Streik beendet wird. Also das könnte der Hintergrund der ganzen Sache sein. Also ich wundere mich, dass man da von der Seite der Regierung bisher überhaupt nichts getan hat, um diesen Streik abzuwenden.
Ja, wovor ja auch viele Angst haben, wenn wir jetzt nochmal auf den Nahen Osten schauen, dass der Iran vielleicht die Straße von Hormuz dicht machen könnte. Also wir erinnern uns an die 70er Jahre, damals gab es ja eine Ölkrise. Man könnte also große Teile der Ölfrachter blockieren. Sie müssten große Umwege fahren und es würde den Ölpreis natürlich massiv beeinflussen.
Ja, man muss da immer so ein bisschen auf die Öl-Futures achten und da sehe ich bisher noch nicht die ganz große Bewegung. Also da sind ja viele Insider am Werk, die offensichtlich wissen, was da auch militärisch geplant ist. Und ich denke, also die ersten Anzeichen für einen wirklich großen Krieg dann mit dem Iran wären, dass die Futures beim Ölpreis dann richtig anziehen würden. Das sind Derivate, das sind also Wetten auf den zukünftigen Ölpreis. Aber da tut sich bisher eigentlich nur sehr wenig und deswegen weiß ich nicht genau, was da zu erwarten ist. Also meine Vermutung ist sowieso, dass es jetzt erstmal so eine kleine Phase der Ruhe geben wird und dass dann die Kämpfe dann wieder weiter in voller Härte entbrennen werden.
Wir hoffen es nicht. Wird das zu einem großen Marktcrash oder einer Wirtschaftskrise führen können oder hat das erstmal keinen Einfluss, weil es ist ja eigentlich alles weit genug weg aus deutscher Sicht, wenn man es aus dem Volksmund betrachtet.
Ja, das Irre ist, dass ja auch bei den Beteiligten da die Börsen immer weiter ansteigen. Also der Dow Jones, der geht auch von Rekord zu Rekord. Also als wenn alles das nicht passieren würde. Man muss bedenken, dass also so ein Krieg, also auch diese ganzen Zahlungen an Israel, die USA ja unendlich viel Geld kosten, dass die USA ja mit 35 Billionen inzwischen verschuldet sind. Also dass die das immer tiefer in die Schuldenmisere hineinreißt. Aber das scheint überhaupt gar keine Rolle zu spielen. Also daran sehen wir auch, wie weit die Finanzmärkte sich völlig verselbstständigt haben und dass die mit der Realwirtschaft eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Also wir werden wirklich inzwischen regiert von dieser unglaublichen Blase, die sich da gebildet hat. Interessant ist, uns wird im Moment gesagt, die Inflation sei einigermaßen im Griff. Die ist überhaupt nicht im Griff. Die Inflation spielt sich nur nicht ganz so sehr im Alltag ab, sondern die spielt sich im Moment an den Finanzmärkten ab. Also was da vor sich geht, was da an Preisen in die Höhe getrieben wird, das sprengt alles, was wir in der Vergangenheit gesehen haben.
Ja, die Reaktion der Märkte auf den Angriff im Iran gestern waren bemerkenswert, also zumindest aus Sicht der Goldinvestoren, denn der Goldpreis hat direkt wieder ein Allzeithoch gemacht, was uns jetzt zeigt, wie stark Gold auch solche Krisen covert und wie stark auch Gold, mal andersrum gesagt, von diesen Krisen profitiert. Was mich noch interessieren würde in Bezug auf den Angriff der Israelis, die ja sich scheinbar selbst verantwortlich gemacht haben für den Tod des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah. Meine Frage dazu ist, was für Hintergründe siehst du hier? Ist das ein weiterer Nadelstich, eine weitere Provokation, um diesen Krieg anzuheizen? Ist es eher eine Deeskalation, um auch zu sagen, man hat hier den Anführer einer Terrormiliz ausgeschaltet? Wie wird das eingeordnet im Nahen Osten? Denn ich glaube, hier aus unserer Sicht ist das sehr, sehr schwer zu beurteilen, oder?
Ja, für mich ist das eine absolut gewollte und vorsätzliche Provokation. Also man muss da die Einzelheiten auch wissen. Also Herr Nasrallah, der hat da in einem Bunker gesessen, viele Meter unter der Erde, der als absolut sicher galt. Und die Israelis haben da wirklich zielgenau mit einer unglaublich starken Bombe diesen Mann da aus dem Gefecht genommen. Also interessant an den ganzen Kriegshandlungen der Israelis ist, wie punktgenau diese Landungen da sind. Also auch das Ganze, was mit den Pagern da passiert ist. Also da hat man wirklich also ganz gezielt bestimmte Menschen, mehrere hundert Menschen im Libanon damit getroffen und die also auch ausgeschaltet. Gleichzeitig hat man aber am 7. Oktober des letzten Jahres behauptet, man hätte nicht gewusst, dass die Hamas da die israelische Grenze zum Gazastreifen da überwinden würde. Also das passt für mich alles überhaupt nicht zusammen. Also für mich ist das immer mehr ein Anzeichen dafür, dass man diesen Anschlag damals am 7. Oktober extra hat passieren lassen. Also ich glaube nicht, dass Israel den selbst inszeniert hat, aber ich glaube, die waren darüber informiert, die haben den passieren lassen und haben den als Vorwand genommen, um da jetzt richtig zu eskalieren. Und einer der Hintergründe ist natürlich, dass Herr Netanyahu vor Gericht gewesen ist, dass Herr Netanyahu von hohen Strafen bedroht ist. Und dass, solange dieser Krieg tobt, Herr Netanyahu also nicht hinter Gittern landen wird. Also da passen persönliche Motive zu den politischen Motiven dieser Regierung hinzu.
Ja, du hast das Thema Inflation bereits angesprochen, aber im Krieg wird Geld gedruckt, wir alle wissen es, es wird die Rüstungsindustrie aufgestockt. Wird es eine Inflationswelle geben, vor allem auch hier bei uns, oder glaubst du, diese Inflationswelle wird erst sehr zeitversetzt kommen und man kann sie wieder unter beispielsweise einer Ölkrise verstecken? Letztes Mal war es ja so, dass Covid schuld war, aber in Wirklichkeit war ja nur das Gelddrucken der Zentralbanken der Auslöser.
Naja, auf jeden Fall wird sie also zeitlich verzögert kommen. Also wir müssen ja nur die beiden großen Inflationen in Deutschland angucken. Die Inflation, die durch die Lösung vom Goldstandard 1914 ausgelöst wurde, die hat sich erst 22, 23 richtig entfaltet. Und die nächste Inflation in Deutschland, das war die zwischen 1945 und 1946, also erst nach dem sechsjährigen Zweiten Weltkrieg. Also da werden wir die Folgen des Krieges nicht sofort erleben. Aber es gibt natürlich auch andere Faktoren, die das Ganze antreiben werden. Außerdem haben wir es im Moment auch mit ganz anderen großen Problemen zu tun. Wir sehen ja, dass die Insolvenzen immer im Ansteigen sind, dass die Autoindustrie in großen Schwierigkeiten ist, dass die Zulieferindustrie in großen Schwierigkeiten ist. Also da tut sich einiges im Hintergrund im Moment. Und ich bin ganz sicher, dass wir da noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben, sondern ganz im Gegenteil. Wir stehen da am Anfang einer sehr gefährlichen Entwicklung.
Ja, was mich persönlich auch besorgt und erschüttert, wenn man sich die Menschen anschaut, die vor Ort leben, die eigentlich nichts dafür können, denn die jüngsten israelischen Angriffe auf die Hisbollah im Libanon haben ja nicht nur militärische Ziele getroffen oder den Militärführer, sondern auch verheerende Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Und 1 Million Menschen, habe ich gelesen, sollen derzeit auf der Flucht sein und die humanitäre Lage im Land scheint katastrophal. Ich meine, wohin führt das, wenn immer mehr Menschen ihre Heimat verlassen müssen? Am Ende.
Man kann da eins und eins einfach zusammenzählen. Also wer finanziert die israelischen ganzen Angriffe? Also in der letzten Woche allein hat Israel von den USA nochmal über 8 Milliarden Dollar bekommen. Also die USA stecken dahinter und die USA sind ja diejenigen auch, die Migrationskrise hier in Europa immer angetrieben haben und auch heute noch antreiben. Also ich denke, da steckt auch ein überaus perfider Plan dahinter, weil diese 1 Million Menschen aus dem Libanon, das wird nicht bei 1 Million bleiben, das werden noch mehr werden. Und die werden nicht in die Nachbarländer fliehen, sondern ganz viele von denen werden versuchen, nach Europa zu kommen, weil sie glauben, dass sie hier in Sicherheit sind. Und die Amerikaner werden das natürlich also kalt lächelnd verfolgen, weil die Amerikaner kein größeres Ziel, also eines der größten Ziele der USA im Moment, ist die EU als ihren großen Konkurrenten auf dem Weltmarkt immer stärker unter Druck zu setzen.
Ja, glaubst du, diese Flüchtlingswelle wird das deutsche Sozialsystem dann endgültig sprengen und überlasten?
Das ist sowieso schon weitgehend im Zusammenbruch begriffen. Also das wird dem wahrscheinlich den letzten Todesstoß dann noch geben. Also das wird auf jeden Fall in meinen Augen zu ganz schweren inneren sozialen Auseinandersetzungen in unserem Land führen. Und das wird die Spaltung der Bevölkerung natürlich ganz gewaltig weiter vorantreiben. Wir sehen ja im Moment, dass die Leute dass das Thema Migration ein ganz großes Thema ist. Wir haben es natürlich mit sehr vielen Migranten bei uns im Land zu tun. Wir haben es mit sehr vielen, die wirklich also ihren Beitrag auch hier im Lande leisten, die ganz friedlich mit uns zusammenleben. Leider werden diese Leute mit den anderen, die nicht ganz so friedlich hier auftreten, oft in einen Topf geworfen und müssen da auch wirklich schwere Angriffe auf sich erleiden. Also das Ganze spaltet natürlich die Bevölkerung, weil die deutsche Bevölkerung, also die urdeutsche Bevölkerung dann immer entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite ist. Also alles, was vorangetrieben wird, ist die Spaltung in der Bevölkerung, aber die ist ja meiner Meinung nach schon seit Jahren wirklich gewollt und beabsichtigt.
Ja, wir sehen ja auch immer wieder, dass die Ablenkung dazu führt, dass die Menschen den Fortschritt in den CBDCs beim digitalen Zentralbankgeld außer Acht lassen. Kann das alles der Hebel zur Einführung bzw. zur Akzeptanz der CBDCs sein?
Ganz sicher, ganz sicher. Also das ist das in meinen Augen das im Hintergrund vollzogene wichtigste Projekt zurzeit. Interessant ist, dass darüber in der Öffentlichkeit so gut wie nicht gesprochen wird. Also die Politiker erwähnen das fast überhaupt nicht. Die Massenmedien schreiben da ganz, ganz selten nur darüber. Immer dann, wenn es irgendwie ein kleines besonderes Ereignis gibt, aber dann auch nur auf Seite 3 und ganz unten. Also das wird uns weitgehend vorenthalten, was da gemacht wird. Das große Problem, was diejenigen, die das gerade vorantreiben haben, ist eben, dass die großen Versuche bisher, also gerade der Großversuch in Nigeria, gescheitert ist. Und dass sie jetzt versuchen, uns das auf andere Art und Weise unterzujubeln. Aber ich denke, dass gerade so ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen, gleichzeitig ein Anstieg der Migrantenzahlen, gleichzeitig ein Ansteigen der Inflation, dass das alles Hebel sind, die uns alle unter Druck setzen und mit denen man dann irgendwann mal aufwarten kann und sagen kann, also Leute, jetzt sind wir wirklich am Ende mit diesem System, wir brauchen ein neues und dann werden sie uns das neue System nicht als Zwangsgeld präsentieren, sondern als einen Ausweg aus der von ihnen selbst herbeigeführten Misere.
Ja, hallo, Ernst Wolf hier mit einer ganz wichtigen Meldung. Am 29. Oktober um 19 Uhr wird Dominik Kettner ein weiteres Webinar veranstalten. Ich selbst werde mit einem Gastbeitrag dabei sein und über den Digitalpakt und den Zukunftspakt der Vereinten Nationen sprechen und über das, was uns in den nächsten Wochen und Monaten im Finanzsystem droht. Also am 29. Oktober um 19 Uhr abends. Ich hoffe, wir sehen uns.
Du wirst ja am 29. Oktober als Gastbeitrag im Webinar über den Zusammenbruch dieses Systems sprechen und auch die Verbindungen zu den Zentralbanken und zu Gold. Ich freue mich, dass du da wieder spannende Inhalte rauspackst, lieber Ernst. Allerdings möchte ich jetzt noch mal kurz auf die Drahtzieher zurückkommen, weil ich glaube, das ist eigentlich dein Fachgebiet. Ja? Du hast ja schon gesagt, die USA finanziert hier einen großen Teil. Wer steckt hinter all diesen Entwicklungen? Gibt es hier eine Kraft, die man ausmachen kann? Oder sind hier einfach mehrere Profiteure Und das Ganze ist sehr breit gestreut.
Nein, das sind also im Moment ist die Konzentration von Macht also auf ihrem absolut höchsten Punkt und zwar geschichtlich. Also das sind im Moment die Vermögensverwalter der Wall Street, also die das Regime der großen Banken in den USA übernommen haben. Also man muss sich nur sehen, ob es die Bank of America ist, ob es Wells Fargo ist, ob es Goldman Sachs ist oder ob es JP Morgan ist. Die haben alle als größte, als Hauptaktionäre einerseits BlackRock und andererseits Vanguard. Und Vanguard wiederum ist der Hauptaktionär von BlackRock. Also mehr Macht als BlackRock hat noch nie ein Finanzunternehmen auf dieser Erde gehabt. Und BlackRock verfügt auch noch über ein Finanzdatenanalysesystem namens Aladdin, was an die künstliche Intelligenz angeschlossen ist. Dessen bedienen sich auch die großen Zentralbanken der Welt. Also ich würde mal sagen, mehr Macht als BlackRock hat kein anderes Unternehmen auf der Welt. Interessant ist dann noch diese Verbindung zu den zu der neuen großen Weltmacht im Silicon Valley. Also BlackRock hat sein Finanzdatenanalysesystem Aladdin in die Azure Cloud von Microsoft hochgeladen, ist gleichzeitig auch der Hauptaktionär von Microsoft und von 5 weiteren der 6 nächstgrößten IT-Unternehmen im Silicon Valley. Also ich glaube, da hat sich ein Kartell gebildet, was mächtiger ist als jedes Kartell, was wir jemals vorher gesehen haben. Die haben sich alles unterworfen, sämtliche Märkte der Welt, auch die Zentralbanken hören inzwischen auf die. Also wenn ein einzelner Mensch heute die Richtung in der Welt vorgibt, dann ist das vermutlich Larry Fink, der Gründer und CEO von BlackRock.
Ja, und wie profitieren die Drahtzieher von so einer Eskalation? Also ich sag mal, am Ende haben ja auch diese Investment- oder wie nennen wir sie, Vermögensverwalter, haben ja am Ende auch nichts davon, wenn die Welt in Schutt und Asche gebracht wird.
Nee, das nicht. Deswegen glaube ich auch nicht an diesen ganz großen an diese atomare Apokalypse, die uns alle dann vernichten wird. Also die sitzen ja in den USA, die sitzen da relativ ruhig und alles, was im Moment an Kriegshandlungen da forciert wird, findet ja entweder im Nahen Osten oder in der Ukraine statt. Und bedroht ist davon Europa, davon ist bedroht auch noch Asien. Es gibt auch noch einige Bedrohungen in Afrika, aber der amerikanische Kontinent selber ist davon nicht bedroht. Und da wird es wahrscheinlich dann in deren Augen so laufen wie im Zweiten Weltkrieg. Es wird ein großes Abschlachten geben. Im Zweiten Weltkrieg sind immerhin 66 Millionen Menschen gestorben, aber nur sehr wenige amerikanische Soldaten. Also die amerikanische Zivilbevölkerung ist von keiner einzigen Bombe getroffen worden. Und vielleicht rechnen die auch mit so einer Entwicklung dieser neuen Kriegslage.
Ja, wir reden ja gerne über die Ablenkungsmanöver und die Geschehnisse, die wir derzeit auf den Medienbildschirmen sehen. Die Frage ist allerdings, was sind die großen Themen, die dahinter passieren? Wir haben jetzt darüber gesprochen, über die Machtkonzentration. Wir haben darüber gesprochen, dass es vor allem auch über den Fortschritt und um den Fortschritt des digitalen Zentralbankgeldes geht. Was siehst du denn noch?
Ja, noch sehe ich die ganz große Gefahr der Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Also da haben wir ja wirklich tatsächlich mal einen Kipppunkt erreicht. Also die künstliche Intelligenz ist heute in der Lage, kreativ zu sein und Entscheidungen zu treffen. Das heißt, die künstliche Intelligenz befindet sich in diesem Frankenstein-Moment. Also die künstliche Intelligenz kann demnächst übernehmen. Die ist dann schlauer als wir, weil die kann viel mehr Informationen speichern als wir. Bisher war es so, dass wir diese Informationen immer koordiniert haben. Jetzt ist die künstliche Intelligenz in die Lage versetzt worden, diese Informationen selbstständig zu koordinieren, daraus Schlüsse zu ziehen und daraus dann auch Handlungsanweisungen zu beziehen, die sie dann also zu Entscheidungen führen kann, auf die wir selber keinen Einfluss mehr haben. Also das ist eine unglaublich gefährliche Entwicklung und ich bin wirklich entsetzt, dass kein Politiker da eingreift und die Alarmsignale erkennt und danach ruft, dass da zumindest mal ein Moratorium eingeführt wird.
Ja, du hast ja selbst gesagt, dass die Ideologie, zum Beispiel die Klimaideologie, aber auch die Kriege am Ende dieselben Drahtzieher haben. Ja? Es kam noch eine Frage von Gabi in einem letzten Video, die habe ich jetzt mal wieder aufgenommen. Und zwar, wie passen denn eigentlich diese beiden Klimanarrativ und Kriege zusammen, wenn es von denselben Drahtziehern kommt?
Na, die passen überhaupt nicht zusammen, aber das ist denen völlig egal. Die benutzen diese ganzen Narrative ja nicht, weil sie daran glauben, sondern weil sie ihnen nützen. Also das Klimanarrativ hat da eine Zeit lang genützt, um die Leute in Angst und Schrecken zu versetzen. Der Krieg versetzt sie auch in Angst und Schrecken. Aber das sind ganz verschiedene Akteure dabei. Bei dem Klimanarrativ hat man hier in Deutschland zum Beispiel auf die Grünen zurückgegriffen. Also die werden jetzt fallen gelassen. Interessant ist übrigens, dass die Spitze der Grünen ja jetzt ausgewechselt wird. Und ganz interessant ist, wer denn die neuen Kandidaten sind. Also die Nachfolger von Herrn Nuripur und von Frau Ricarda Lang. Da werden nämlich im Moment gehandelt die Namen von Herrn Giegold und von einer Dame namens Brandner. Das sind beides Staatssekretäre im Wirtschaftsministerium von Herrn Habeck. Die beiden sind untergeordnet Frau Elga Bartsch, also der ehemaligen BlackRock-Bankerin. Also die Grünen vollziehen im Moment eine Wende weg von ihrer alten Politik. Also die alte Führung wurde ja mit dieser ganzen Klimaenergie, mit dieser ganzen Klimahysterie da identifiziert. Die machen jetzt die große Wende und verneigen sich vor BlackRock, weil sie genau erkennen, ohne BlackRock sind sie verloren. Also das zeigt mir doch, wie BlackRock also bis in die letzten Winkel der Welt, also das ganze Geschehen beherrscht.
Ernst, ich danke dir. Ich glaube, wir haben das sehr, sehr gut eingeordnet und vor allem auch für die Zuschauer gerne Fragen hier reinpacken. Wir werden in den Gesprächen immer auch auf eure Themen eingehen. Weitere spannende Gesprächspartner und Interviews findet ihr hier. Wer sich noch nicht zum großen Live-Webinar angemeldet hat, tut's gerne hier. Die Plätze sind limitiert. Ich freue mich. Ich habe dort drei weitere Gäste neben Ernst dabei. Das heißt, es wird ein sehr abwechslungsreicher Abend. Und im November wird es dann wieder ein exklusives Event nur mit Ernst Wolf geben. In diesem Fall, ciao. Lasst gerne ein Abo da und einen Daumen hoch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Video.